Auf einer Welle, der Lokalfunk-Podcast des DJV NRW mit Sascha Fobbe. Wie der Name schon sagt, geht es in dieser Podcast-Reihe um den NRW-Lokalfunk. Willkommen zur aktuellen Folge über die Strukturreform, die die Landesanstalt für Medien auf den Weg gebracht hat. Einer meiner Gesprächspartner heute ist Volkmar Kahr, Geschäftsführer des DJV NRW. Hallo Volkmar.
Hallo Sascha.
Und mein anderer Gesprächspartner ist Thorsten Kabitz, Chefredakteur von Radio RSG, das ist das Lokalradio für Remscheid und Solingen. Und außerdem ist er Vorstandsmitglied im Verein der Chefredakteure des NRW-Lokalfunks. Hallo Thorsten.
Hallo Sascha, hallo Volkmar, hallo da draußen.
Hallo Thorsten, da merkt man den Radioprofi.
So.
Genau, hat man das zumindest schon mal geklärt. Also heute geht es um Strukturreform. Da gab es ja Gespräche zwischen der Landesanstalt für Medien, dem Verband der Betriebsgesellschaften, dem Verband Lokaler Rundfunk und Radio NRW. Und diese Gespräche sind noch lange nicht zu Ende, die laufen noch eine Weile. Aber Ende November, da gab es sozusagen ein Zwischenfazit. Da wurde schon mal eine Strukturanalyse vorgelegt. Zu den Details kommen wir gleich. Erstmal, ich finde es schon erstaunlich, dass sich alle mal auf etwas geeinigt haben, wo es nicht darum geht, dass der Gesetzgeber was richten soll oder dass Geld gefordert wird. Oder wie siehst du das, Volkmar?
Tatsächlich ist es ein, finde ich, guter Schritt und ein Fortschritt, den das System gerade gemacht hat. Und dafür gebührt auch der Dank der LFM, die das Ganze moderiert hat, dass man sich jetzt mal zusammengesetzt hat und sich gemeinsam überlegt, wo wollen wir denn hin? Ob es am Ende dann auf Geld hinauslaufen wird, muss man sehen, weil ich glaube, ganz ohne wird es nicht gehen.
Ja, und ich glaube, Ansprüche oder Anfragen an den Gesetzgeber sollen am Ende auch rauskommen. Aber immerhin, sie haben sich auf was geeinigt, was sie jetzt mal unterschreiben wollen. Ausgangspunkt für die Gespräche war ja die wirtschaftliche Lage der Lokalfunksender, dass es nicht gut läuft, dass ist ja eigentlich schon lange bekannt, also seit ich bei den Tarifverhandlungen bin, 2001 höre ich das jedes Mal wieder. Und jetzt haben wir ja Konkurrenz durch Internetradios und DAB+. Und die Werbeausfälle durch die Corona-Pandemie, die kamen ja jetzt eigentlich nur noch obendrauf. Also Lage ist nicht gut, das, was passieren muss, wird ja auch schon länger diskutiert. Aber erst durch die Initiative der LFM sind die Gespräche angelaufen. Da musste wohl irgendwer von halb außen mal alle ins Gebiet nehmen, oder sehe ich das falsch?
Ja, das war, glaube ich, in der Tat sehr hilfreich. In diesem Fall, auch in dem Prozess hat man erkannt, viele der Punkte, die da diskutiert wurden, viele der Probleme, wenn man es so benennen darf, oder Herausforderungen sind schon länger bekannt, aber die Beteiligten insbesondere, also man muss ja dazu sagen, für das Lokalfunksystem haben da die Vertreter von VG und BG-Seite miteinander am Tisch gesessen, jetzt über ein Jahr immerhin in diversen großen und kleineren Runden. Die Probleme, die da besprochen worden sind, waren nicht neu, aber man hat halt gemeinsam, auch in vorgelagerten Ad-hoc-Prozessen und systeminternen Runden, häufig keine Lösung gefunden, hat sich immer wieder verhakt. Und da war es, und dafür kann man der LFM, glaube ich, tatsächlich dankbar sein, dass sie den Ball aufgegriffen hat, gemerkt hat, die kommen da gemeinsam Runde untereinander nicht zurecht, nicht weiter und hat die LFM sich als Moderator da eingeschaltet plus externen Sachverstand, den man da über Consultants, über finanzunternehmenskundige Menschen als Berater noch in den Prozess mit reingeholt hat, die da auch ohne die romantische Vorkenntnis des Lokalfunks einfach mal ganz nüchtern drauf geguckt haben.
Das ist ja in vielen Prozessen so, dass man irgendwann einen externen Moderator braucht. Und hier kommt ja hinzu, dass die LFM nicht nur Moderator ist, sondern als zuständige Anstalt für die Medien in Nordrhein-Westfalen auch Aufsicht und damit auch die Interessen der Bürgerinnen vertritt, dass der Lokalfunk eine gesunde Zukunft hat. Und insofern sind sie ja mehr als ein externer Moderator. Eigentlich sind sie Sachwalter der Bürgerinnen für das System.
Genau. Aber vielleicht sollten wir jetzt mal kurz zusammenfassen, was denn in dieser Strukturanalyse drinsteht. Das sind 11 Seiten. Das kann ich gar nicht alles einzeln sagen. Und diese Strukturanalyse, die ist natürlich nicht veröffentlicht worden. Die ist also mir irgendwie zugeflogen und euch, glaube ich, auch. Also in dieser Strukturanalyse, da wurde also erstmal die aktuelle Lage des Lokalfunks festgestellt und dann, wo es Handlungsbedarf gibt. Dann hat man das aufgeteilt in 3 Punkte, strategische Konzepte, wirtschaftliche Strukturfragen und organisatorische Strukturfragen. Und dann gab es viele Unterpunkte, wie zum Beispiel Vermarktungsstrategie. Da wurden dann Ziele festgelegt, Probleme und Chancen beschrieben und auch erste Maßnahmen, die man da machen sollte. Also da dreht sich viel um bessere Vermarktung im digitalen, Synergieeffekte und Kooperationsmodelle. Zu redaktionellen Inhalten steht da aber so gut wie nichts. Und das ist ja auch ein Kritikpunkt des DJV NRW, Volkmar.
Ja, tatsächlich. Also wir stellen fest, dass man an vielen Stellen drauf guckt und sagt, wo müssen wir Synergien heben, um wirtschaftlich besser dazustehen und wo kann man da was tun. Aber es steht an wenig Stellen drin, was denn den Lokalfunk in Nordrhein-Westfalen eigentlich ausmacht. und welchen Aufgabenzettel wir als Gesellschaft dem Lokalfunk schreiben. Und ich glaube, dass das insgesamt beim Thema Radio und beim Thema lokaler Journalismus wichtig ist, dass Gesellschaft einen Aufgabenzettel schreibt und dass wir uns dann auch darüber einig werden, dass man dafür bestimmte Ressourcen braucht. Und das hätte ich mir von einem solchen Papier auch gewünscht.
Also der DJV-NRW wurde ja gar nicht einbezogen, die Chefredakteure so ein bisschen. Thorsten, du gehörst zu den 3 Chefredakteuren, die überhaupt gefragt wurden. Worum ging es denn da bei eurem Anteil?
Ich war tatsächlich mit einer Kollegin und einem Kollegen beteiligt in einer Unterarbeitsgruppe, die sich mit einem der vielleicht auch aus programmlicher, aus redaktioneller Sicht spannendsten Punkt der Kooperationen, / Funkhausartigen Modelle, also was da im Zusammenspiel mehrerer Sender funktionieren kann, wie sowas ausgestaltet werden könnte. Dazu sind wir gefragt worden, aus fachlicher Sicht, organisatorischer Sicht, was denkbar wäre, was aber auch nicht denkbar wäre. Dazu muss man sagen, das, was wir da als Ergebnis produziert haben, ist für sich betrachtet nochmal länger als dieses Ergebnispapier jetzt in Gänze, eben weil das Thema halt so komplex ist. Deshalb das vielleicht schon mal vorweg gespoilert sozusagen, muss man sich mit vielen Unterpunkten wirklich auch dezidierter beschäftigen, die, wenn man sie nur aus Schlagwort hörst, natürlich vielleicht auch manchen erstmal irritieren und verschrecken. Das, was Volkmar sagte, kann ich natürlich im Grundsatz unterstreichen. Ich kann es aber auch andersrum sehen. Ich bin froh, dass sich die, die da am Tisch gesessen haben, VG und BG-Seite, Vertreter eben nicht mit inhaltlichen Dingen beschäftigt haben, sondern von der Grundvoraussetzung ausgegangen sind. Wir wollen die Rahmenbedingungen schaffen, damit der Lokalfunk, so wie er jetzt ist, damit lokaler Journalismus in Audioform auf diversen Kanälen auch weiterhin stattfinden kann in 44 Verbreitungsgebieten.
Da bin ich an 2 Stellen bei dir. In einer muss ich dir widersprechen. Also ich freue mich gerade, dass das Papier dann zu dem Thema Kooperation länger ist, als das, was am Ende man bislang so gehört hat. Weil diese Verkürzung auf das Thema Funkhausmodelle und damit die Verkürzung auf das Thema regionale Kooperationen ist schon etwas, was uns Sorgen bereitet, weil ich glaube, dass der Lokalfunk in seiner Vielfalt und tatsächlich auch die lokale Redaktion vor Ort, also die Nähe zum Hörer, ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Und ich glaube auch, dass man hätte intensiver reinschreiben müssen, dass nicht nur lokal ist, was vor Ort interessiert, sondern dass lokal auch das ist, was das Leben der Menschen vor Ort ausmacht und was lokal passiert. Das fehlt mir so ein bisschen an der Stelle.
Aber genau da würde ich jetzt drauf setzen, dass das jetzt noch folgt. Man muss ja sich in einem Punkt klar machen, auch wenn das jetzt über ein Jahr gedauert hat, bis die Eckpunkte dessen, wo man hin möchte, klar sind, müssen all die Punkte, gemeinsame Content-Strategie, gemeinsame Vermarktungsstrategie, gemeinsame Digitalstrategie, etc., das steht als Ziel in dem Ergebnispapier, in dem Letter of Intent oder wie auch immer man es nennen mag, aber all diese Punkte müssen jetzt erst noch mit Leben gefüllt werden. Das heißt, die eigentliche Arbeit, das eigentliche Erarbeiten dieser Strategien, das beginnt in den allermeisten Punkten jetzt erst und da ist jetzt natürlich auch die Chance für die Beteiligten, die jetzt da die Vorarbeit sozusagen geleistet haben, sich erstmal auf die Leitplanken zu verständigen, jetzt genau das zu tun, was du zu Recht und wir auch als Chefredakteurinnen und Chefredakteure zu Recht angemahnt haben, da jetzt auch die Praktikerinnen und Praktiker vor Ort mit reinzuholen, weil das da würde ich zustimmen, dass da an vielen Stellen der Papiere man merkt, dass da auch Menschen mitberaten haben, die jetzt vielleicht nicht tagtäglich in Radiosendern arbeiten. Ja, das merkt man auch.
Aber was dann schon sehr konkret drin ist, sind die finanziellen Rahmenbedingungen. Es ist die Kostenobergrenze drin. Es sind Renditen festgeschrieben, unterhalb derer Kooperationen möglich sind. Es ist aber eben nicht festgeschrieben, wie eine Mindestausstattung aussieht. Und es ist nicht festgeschrieben zum Beispiel, wie viel Geld aus Gewinnen reinvestiert werden muss, um dann dem System auch zu ermöglichen, sich digital weiterzuentwickeln. Also es gibt in diesem, wie ich insgesamt finde, doch guten Papier, in einem sehr guten Prozess, bildet sich für mich eine Schieflage zwischen den wirtschaftlichen und den programmlichen Interessen ab. Und ich hoffe und setze sehr darauf, dass es den Beteiligten auch unter Einbindung der ChefredakteurInnen und auch der Vertreter der ArbeitnehmerInnen in den Prozess gelingt, diese Schieflage ein bisschen aufzulösen.
Ja, du hast ja gerade angesprochen, zum Beispiel diese Obergrenze, die es da geben soll. Da wird jetzt also festgelegt, dass ein Sender nicht mehr als 700.000 Euro Etat haben soll und dass ein Sender maximal, sag mal, generell 8-Stünder sein soll, also 8 Stunden eigenes Programm, und alles, was drüber geht, muss die BG sozusagen genehmigen, wenn es wirtschaftlich möglich ist. Steht auch definitiv drin. Das soll jetzt nicht dazu führen, dass alle, die mehr Stunden haben, jetzt Stunden abgeben müssen. Aber das wird jetzt doch wirklich ziemlich genau auf Geld geguckt, aber wie du auch gerade gesagt hast, eine Untergrenze gibt es nicht. Da steht nirgendwo, was ich weiß, ein 4-Stünder braucht aber, keine Ahnung, 200.000 Euro im Jahr.
Ich hoffe, Thorsten, korrigiere mich, 200.000 Euro im Jahr für einen 4-Stünder könnten eng werden.
Ja, definitiv. Aber das ist ja in der Tat ein entscheidender Punkt, bevor wir vielleicht auch in allzu viele Details reingehen. Die Frage, was ist das Ziel dieses Papiers? Und ich glaube, damit verbinden sich unterschiedliche Erwartungen, die vielleicht auch ganz natürlich sind, abhängig davon, welchen Hut man aufhat, welche Rolle man spielt. Natürlich geht es den Betriebsgesellschaften vorrangig darum, wirtschaftlich mit ihren Betrieben, mit ihren Beteiligungen zu sein. Das ist ihr Geschäftsmodell und das ist ja auch wichtig so, damit das stattfindet. Ich sehe es jetzt nochmal für uns aus Programmsicht, aus Chefredakteurssicht so, wir müssen gucken, wie wir den Lokalfunk inhaltlich, personell, konzeptionell zukunftsfähig machen, wie es uns gelingt. 44 Stationen, das ist ja auch eine geäußerte Sorge, was passiert da, wie und in welcher Form bleiben alle erhalten. Es ist klar, auch in dem Paper definiert, das Ziel 44 Programmmarken, 44 Sender, 44 Verbreitungsgebiete, vielleicht mit etwas mehr Kooperation, Zusammenarbeit etc. zu erhalten. Aber ich sehe es für mich aus programmlicher Sicht eher als insgesamt eher als Chancenpapier. Wir merken, ich habe hier so einen mittelgroßen Sender mit 6 lokalen Stunden, mittelgroßen oder halbwegs kleinen Redaktionen, die genauso wie alle anderen, insbesondere jetzt nochmal verstärkt in diesen Zeiten mit zunehmendem Fachkräftemangel auch im Lokalfunk zu kämpfen hat, gucken muss, wie wir gute Leute finden, halten, für die Zukunft gewinnen, welche neuen Berufsbilder wir bei uns aufbauen können, welche Berufsbilder wir brauchen, um auf den relevanten Kanälen präsent zu sein. Wir sind realistisch genug zu sagen, wir werden nicht, egal wie gut diese Reform funktioniert, ich werde wahrscheinlich nicht in 2 Jahren 3 Leute mehr einstellen, aber ich möchte gerne die Leute, die wir jetzt haben, halten und ihnen zukunftsorientierte Perspektiven bieten. So, und wir können nicht noch 3 Dinge mehr tun mit derselben Mannschaft, aber wir können vielleicht an ein paar Stellen überlegen, wo wir Dinge anders tun, damit wir insgesamt besser aufgestellt in die Zukunft gehen und damit vielleicht auch in ein paar Punkten wieder attraktiver, nicht nur für die Vermarktung werden oder bleiben, indem neue Vermarktungsflächen dazukommen im Digitalen, sondern indem wir darüber vielleicht auch unseren Mitarbeitenden nochmal neue Perspektiven innerhalb des Lokalfunks bieten, der ja manchmal ein bisschen unter seiner Limitiertheit leidet, dass ich halt eben, wenn ich einen gewissen Grad erreicht habe, irgendwo keine direkten Weiterentwicklungsmöglichkeiten mehr habe.
Meinst du jetzt mit Weiterentwicklungsmöglichkeiten, dass Mitarbeiter irgendwann mal halt oberste Tarifgrenze haben und nichts mehr werden können und mit 49 ja praktisch schon am Ende der Zielgruppe sind? Oder was meinst du damit konkret?
Nein, ich meine damit insbesondere, wenn du in einem Lokalfunksender bist, und davon sind ja die allermeisten, nicht nur weil sie im DJV sind, sondern auch weil sie im Lokalfunk arbeiten, per se glückliche Menschen, aber trotzdem kommst du ja irgendwann mal an einen Punkt, wo du sagst, so, jetzt habe ich 10 Jahre lang Morgenshow moderiert, jetzt habe ich 15 Jahre lang die Nachrichten in meinem Sender gemacht, etc. Wir sind ja nun mal nicht eine größere Anstalt, ob privat oder öffentlich-rechtlich, wo ich sagen kann, okay, nach 10 oder 15 Jahren entwickle ich mich mal in diese Abteilung oder jenen Bereich weiter. Aber wenn ich über Kooperationsmodelle oder über neue Tätigkeitsfelder, sei es, dass wir Potenziale schaffen, ganz pragmatisches Beispiel zu sagen, okay, wie bekommen wir es hin, dass es einen lokalfunkeinheitlichen Podcast im Infobereich gibt? Tägliche Nachrichten-Podcasts, ich weiß es nicht. Das Know-how, das Futter dafür haben wir. Aber den allermeisten Redaktionen fehlt es schlichtweg an den Ressourcen, sowas neben dem Tagesgeschäft, Klammer auf, so wie es jetzt läuft, Klammer zu stemmen. Aber vielleicht bekomme ich auch für meine Mannschaft nochmal neue Tätigkeitsfelder geschaffen, wo auch die, die vielleicht manchmal sagen, naja, also ob ich hier noch 10 Jahre bleiben will, weiß ich nicht, weil ich dann doch irgendwann ab einem bestimmten Punkt zwar nach wie vor einen täglich spannenden und herausfordernden Job, aber doch am Ende des Tages das Gleiche mache, in demselben Bereich bleibe. Wenn ich den Leuten im System dadurch neue Weiterentwicklungsmöglichkeiten biete, kann das, glaube ich, gerade für den einen oder anderen, der jetzt mal drüber nachdenkt, was gibt es denn links und rechts noch so, eine gute Aussicht sein.
Also würde dir vorschweben, dass man quasi eine Stellenbörse durch das System schafft und ja so ein bisschen dann die wirtschaftlichen Verknüpfungen enger macht, um zu sagen, der Thorsten Kabitz kann jetzt nach, ich weiß gar nicht, wie lange du den Job schon machst, sagen wir mal 12 Jahren Chefredakteur bei Radio RSG, kann er jetzt auch mal 3 Jahre Digitalmensch in Bielefeld werden.
Auch das, falls du mir nachträglich zum 20-jährigen Chefredakteur sein vor 2 Monaten gratulieren wolltest, kannst du das gerne tun.
Ich wusste, da war was.
Genau. Ja, viele denken dann auch, Mensch, ist der 10 schon Chefredakteur geworden? Nein, es war ein paar Jahre später. Wieder zurück zum Ernst. Nein, auch das kann eine Möglichkeit sein. Nein, ich meine aber auch in der einzelnen Einheit selber. Gehen wir davon aus, die Sender, so wie sie jetzt sind, haben ein bestimmtes Grundgerüst an Leuten. Aber wenn ich jetzt sage, okay, mit meinen 4, 5 Festangestellten, da kann ich jetzt halt ein gewisses Gerüst an lokalen Sendungen und Nachrichten stemmen. Da schaffe ich es aber vielleicht nicht, da noch jemanden abzustellen, der nebenbei noch jeden Tag einen lokalen Nachrichtenpodcast und noch die Insta-Story bespielt. Vielleicht komme ich aber intern zu einer Umstellung. Ich baue hier bei mir intern Schichtmodelle um. Das heißt natürlich, ich muss vielleicht an anderer Stelle Dinge, die wir jetzt im Programm tun, nicht mehr oder anders tun. Schaffe dafür aber eine feste Stelle für jemanden, der sich um digitale Aufgaben von Audio-Podcasts über Social Media etc. kümmert, weil ich sage, okay, da liegt für uns ein relevantes Potenzial, was vielleicht auch nochmal neue Vermarktungsflächen bietet, was einfach auch nochmal neue Zielgruppen oder bestehende Zielgruppen anders anspricht. Und schon kann ich auch in meinem Sender entweder für die bestehenden Kolleginnen und Kollegen als auch für die, die ich vielleicht neu gewinnen will, ein neues Aufgabenfeld schaffen, was jetzt in der Form so noch nicht da ist.
Habt ihr die Ressourcen im System? Ich habe eher den Eindruck gehabt, dass ich lebe ja selber im Ennepe-Ruhr-Kreis und bin hier besonders betroffen gerade von einem fehlenden Lokalradio. Habe aber immer den Eindruck gehabt, dass die Kolleginnen gerade in ländlichen Kreisen, jetzt bei mir sind das, hieß aber schon 9 Städte ein Sender, eben nicht mal die 9 Leute hatten, um 9 Städte zu betreuen, sondern dass die eher ja auf dem Zahnfleisch gearbeitet haben. Also wie kriegt man sowas denn noch hin? Eigentlich muss man doch Personal eher ausbauen. Personal eher ausbauen bedeutet, dass man in der Vermarktung mehr tun muss, dass man mehr Geld ins System reinbekommen muss. Und das ist halt der Punkt, wo ich drauf gucke auf diesen Prozess und einfach die Sorge habe, dass es am Ende des Tages dazu nicht kommen wird.
Vielleicht sind wir ein bisschen schnell und fangen nochmal vorne an. Also da bin ich völlig bei dir. Der externe Berater des Prozesses, den die LFM damit reingeholt hat, hat sich die nackten wirtschaftlichen Zahlen angeguckt. Ich unterstelle jetzt mal, das, was ihm die Betriebsgesellschaften und oder die LFM da in die Hand gegeben haben, sind tatsächliche Zahlen. Ich habe sie nicht gesehen, ich kann es nicht beurteilen, dass man nicht nur im Lokalfunk, sondern auch generell ja auch im Audiobereich sieht, dass Umsätze in den letzten Jahren, auch weil neue Player in den Markt kommen und der Werbekuchen insgesamt nicht größer wird, eher runtergehen. Das ist sicherlich in der Grundtendenz richtig. Ich weiß nur nicht, ob jemand mal hinterfragt hat, sind diese Zahlen Gott gegeben? Natürlich kann ich sagen, ja, die Umsätze sinken. Huhuhu. Würde ich mich als Programmmacher hinsetzen und sagen, ja, die Hörer schalten es halt nicht ein. So, ne? Da würde man mir wahrscheinlich unterstellen, ja, dass ich vielleicht in der deutschen Verwaltungsbehörde gut aufgehoben wäre, wenn ich sage, ja, aber ich mache doch und da kann ich jetzt nichts dran ändern. So, ne, ob das auch für den Vermarktungsbereich überall so gilt, ob da das Optimum schon rausgeholt ist, wer da nach welchen Kriterien wie gut verkauft, mal verkürzt gesagt, das hat meines Erachtens keiner, zumindest nicht in diesem Prozess, untersucht, ob die sinkenden Umsätze, Einnahmen tatsächlich so gottgegeben und unveränderbar sind. Auch dazu gibt es ja Punkte, dass man da in puncto gemeinsame Vermarktungsstrategie, gemeinsame Preislisten, Angebotspaletten etc. noch besser werden will. Aber klar, da haben wir es halt auch mit 5, 6 größeren Servicegesellschaftsgruppen und ein paar kleineren Gruppen bzw. Einzelbegehen zu tun, die da auch erstmal zueinander finden müssen.
Jetzt komme ich in die Verlegenheit, tatsächlich die Arbeitgeber in den BGs verteidigen zu müssen als Gewerkschaft. Aber ich glaube, wir müssen uns auch bewusst sein, dass wir insgesamt im Bereich Radio, Audio mit den neuen Playern und der anderen Formen von Vermarktung, diese personalisierte Vermarktung, das sind ja ganz, ganz neue Konzepte, die da anstehen, dass es sein kann, dass bei aller guten Arbeit eben am Ende des Tages nicht mehr Geld ins System fließen wird, weil es einfach so ist, wie es ist. Und dass wir am Ende des Tages nach diesen 2 Jahren uns überlegen müssen, okay, wie gehen wir denn damit um, wenn es nicht mehr Geld im System gibt? Und das ist ein Punkt, an dem es uns als DJV wichtig ist, dass in diesen 2 Jahren, ich glaube 2 Jahre soll der Prozess laufen, nicht jetzt schon Strukturen eventuell zerschossen werden, wo man am Ende des Tages sagen muss, die würden wir vielleicht noch brauchen, wenn wir am Ende feststellen, es geht nicht marktwirtschaftlich organisiert, aber wir brauchen als Gesellschaft im Rahmen von Daseinsvorsorge auf jeden Fall lokales Radio und denken über andere Finanzierungsmöglichkeiten nach.
Das ist aber auch zumindest ein Versprechen, das die LFM abgegeben hat und wo ich auch sehr darauf setze, dass auch die LFM weiter in dieser moderierenden, begleitenden Rolle bleiben will oder wird und eine ihrer Aufgaben darin sieht, genau darauf zu achten, dass das, was man jetzt versucht an, wie es immer so schön heißt, Synergiepotenzialen zu heben und was dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch wirtschaftliche Effekte hat, dann halt eben wieder zurückfließt ins System, um Dinge im digitalen Bereich von Online-Digital-Audio bis hin zu DRB Plus und Co. zu ermöglichen.
Wobei man ja sagen muss, es ist ein Punkt drinne, dass die Betriebsgesellschaften bereit sind, zu investieren aus ihren Gewinnen. Ich finde das schon krass, dass man das überhaupt reinschreiben muss. Sie haben aber auch nicht gesagt, wie viel Prozent von ihren Gewinnen. Das, glaube ich, stand mal in einem anderen, früheren Entwurf drinne. Aber was vielleicht auch noch ein Punkt ist, was die Gelder anbelangt, klar ist, dass ja immer noch nicht jeder drauf gucken kann von außen, wie sind überhaupt Servicegesellschaften und Betriebsgesellschaften verschachtelt und wie viel geht jetzt meinetwegen schon an Miete runter in das eigene Verlagshaus, weil da der Sender mit drinne sitzt. Wie viel wird eigentlich erst abgezogen, ehe überhaupt Geld rauskommt? Das ist ja eine Sache, die ist ja immer noch völlig intransparent.
Also ich fände das schwierig, wenn das jeder dürfte von außen. Aber du hast recht, Sascha. Mindestens mal die Veranstaltergemeinschaften und vielleicht sogar aufgrund ihrer ja am Ende auch größeren Strukturen, die LFM sollten das besser können, als es in der Vergangenheit möglich war. Da bin ich bei dir.
Aber was Thorsten eben angesprochen hat, es heißt ja, eigentlich sollen alle 44 Lokalstationen erhalten bleiben. Allerdings steht im Text in dieser Strukturanalyse, zukünftig wird es wirtschaftlich nicht mehr möglich sein, 44 lokale Sender in 44 autarken Strukturen unverändert fortzuführen. Veränderungen in den Kosten, in Klammern, also Kostenstrukturen der Stationen sind daher unausweichlich. Und zukünftig müsste man Lokalradios auf regionaler oder auf Landesebene noch stärker als Verbund denken. Also den Markennamen erhalten und dann aber vielleicht doch Regionalradio machen, könnte man auch daraus hören, wenn ich das jetzt mal total kritisch sehen will. Also für mich klingt das fast so wie, jo, wenn es nicht klappt, dann machen wir doch zu. Ein Sender vielleicht. Habt ihr die Angst nicht?
Also wir haben in der Corona-Krise erleben müssen, dass spätestens die EU, wenn es darum ging, wie kann man Lokalradios unterstützen, die 44 Anstalten eh als einen Verbund begriffen hat. Das heißt, wir haben jetzt eine Situation, dass immer dann, wenn es um Fördermittel zum Beispiel von der EU ging, die sagt, Moment, ihr seid doch eh ein verbundenes Unternehmen. Und ihr kriegt die ganze Kohle nur einmal. So, und auf der anderen Seite nimmt man sich, und das kann ich nachvollziehen, über, ich weiß nicht, wie viele Verträge es im System gibt, wer mit wem alles einen Vertrag hat und wo man was dann doch nicht machen kann, weil man eben unterschiedliche Stakeholder hat, nimmt man sich ganz viel Bewegungsfreiheit. Ich sehe auch das, was du siehst, dass man aufpassen muss, dass es nicht Regionalradio wird, aber das ist ja genau das, was ich sagen wollte, dass wir als Gesellschaft und dass vielleicht auch die Politik noch deutlicher dem System ins Stammbuch schreiben muss, dass es für lokales Radio zuständig ist und eben nicht reine marktwirtschaftliche Orientierung hat, in NRW irgendein Radio zu machen und dass es um die Aufgabe geht, die im LMG festgeschrieben ist, lokales Radio zu machen. Und wenn man das machen kann und das aber macht in einem wirtschaftlichen Verbund mit weniger eigenständigen Firmen, kann man das machen? Warum sind wir da als Gewerkschaft aber so skeptisch? Wir kennen halt einen Teil der Player, nämlich die Eigentümer der BG. Das sind in erster Linie die Verlage der NRW. Und die haben in den letzten 25 Jahren leider bewiesen, dass sie eines besonders gut können, lokale Strukturen zumachen.
Auf Zeitungsebene jetzt, ne?
Genau. Und das ist eines der großen Probleme, das aber die besondere Bedeutung heute vom Lokalfunk ausmacht, dass er überall da noch ist, wo oftmals keine lokale Zeitung mehr ist. Und da jetzt drauf zu setzen, dass die das jetzt gelernt haben und schon anders machen werden, ist mir ein bisschen riskant.
Thorsten, wie siehst du das?
Thorsten hat ja einen Sonderfall. Thorsten hat ja einen Einzelverleger, der kein Interesse hat, irgendwas vor Ort zuzumachen, weil sein Verlag vor Ort alle Bereiche bespielt. Und bei Thorsten ist doch eigentlich alles gut.
Ja, und ich bin in dieser besonderen Rolle ja gewesen. Wir können da jetzt gerne, auch wenn ihr mögt, ein bisschen dezidierter auch drüber sprechen. Mit diesem Thema Kooperationen, was zu Recht manch einem Angst macht. Ich sehe nicht die Gefahr, dass irgendwo Sender komplett zugemacht werden. Die Frage wird sein, und das dockt schon an das an, was ich eben beschrieben habe, und ich könnte euch, wenn ich wollte, mehr als eine Handvoll Kollegen ad hoc nennen, mit denen ich allein in der letzten Woche darüber gesprochen habe, wie sie, gut, jetzt kommt ne, Grippewelle, Corona und alles andere, Personalengpässe, etc. noch dazu, Mühe und Not haben, überhaupt ihre Dienstpläne aktuell vollzukriegen. Jetzt mal platt gesprochen, auch mein Lokalsender ist 24 Stunden rund um die Uhr zu hören. Davon sind 6 Stunden komplett lokal moderiert. Und in 15 Stunden des Tages gibt es immer um 20:30 ein lokales Fenster mit lokalen Nachrichten. Aber drumherum sind trotzdem 15, 16 Stunden in Toto, die dann halt in Kooperation mit Rahmenprogramm ETC laufen. Jetzt kann man doch auch hergehen und überlegen, ob ich vielleicht sogar über, und das ist nämlich immer meine Denke dabei, mit der ich zum Beispiel auch meinem Verleger schon seit vielen Jahren hier in den Ohren liege, zu sagen, Mensch, vielleicht kriegen wir über technische Lösungen und oder regionale Lösungen sogar insgesamt unterm Strich den Anteil lokal-regionaler Berichterstattung noch erhöht, indem wir halt drüber nachdenken, indem wir sicherlich nicht die Primetime am Morgen, aber wenn wir über Wochenenden, wenn wir über Tages-Nachmittagsstrecken etc. denken, welche Synergiepotenziale entstehen. Jetzt mal ganz platt gesprochen, wenn an einem Senderstandort eine, nur ein Beispiel, eine gemeinsame Nachmittagssendung für 3 Sender in der Rhein-Wupper-Schiene moderiert wird, die nach wie vor alle ihre lokalen Nachrichten, ihren lokalen Wetter- und Verkehrsservice etc. behalten, wo aber nicht an 4 Senderstandorten jeden Nachmittag ein lokaler Moderator, lokale Moderatorin im Studio steht, sondern die halt miteinander sich austauschen und aus Themen, die vielleicht auch über die eigenen Kirchturmsgrenzen hinaus regional von Interesse sind, mit regionalen Themen eine gemeinsame Nachmittagssendung bestreiten. Die lokalen Nachrichten, gewisse lokale Kernelemente bleiben erhalten. Nichtsdestotrotz entsteht genau das, was ich eben sagte. Wie schaffen wir es auch mit jetzt schon kleinen Mannschaften, trotzdem noch Potenziale auch für neue Aufgaben zu schaffen? Es ist ein sehr abstraktes Beispiel. Es gibt keinen konkreten Plan, genau das, was ich gerade beschrieben habe, mit Sender ABC zu tun. Aber nur um ein Verständnis dafür zu haben, über welche Arten der Kooperation, der Zusammenarbeit wir da gesprochen oder nachgedacht haben.
Ich bleibe mal bei der Rhein-Wupper-Schiene, wenn ich darf. Also wir haben ja gerade Hochwasser erlebt, wie Radio Wuppertal von der ersten Sekunde an, weil es viel näher dran war, deutlich besser agieren konnte und für die Menschen vor Ort deutlich wertvoller sein konnte, als das zum Beispiel der WDR, der das zu dem Zeitpunkt regional betrachtet hat. Und da war das halt gar nicht so groß, wenn man es auf die Region betrachtete, noch. Der da erst später eingestiegen ist. Was, glaube ich, wichtig ist bei all diesen Modellen, die ich auch spannend finde, dass man A, die lokale Ressource behält, dass also tatsächlich die lokale Redaktion noch vor Ort ist, der lokale Reporter vor Ort ist und dass man B, die Möglichkeit hat, im Zweifel dann auch zu sagen, so, das ist jetzt ein Thema, das ist vielleicht für Heckinghausen total spannend, will aber irgendwo in Ohlix keiner wissen und dann muss das für die Heckinghauser eine Rolle spielen, ohne dass es die Ohlixer langweilt. Und das ist doch die große Stärke jetzt von lokalem Radio. Auch das Sublokale mit abzubilden.
D'accord, aber wie gesagt, um bei meinem Punkt eben zu bleiben, wenn ich in einer Stunde, in der jetzt vielleicht ein anonymer Moderator aus Oberhausen ein landesweites Rahmenprogramm verkauft, ich demnächst vielleicht sogar den Anteil regionaler Berichterstattung dahingehend steigere, weil zum Beispiel in solchen Kooperationsstrecken auch neue Vermarktungspotenziale liegen, an Stellen, an denen ich zum Beispiel außerhalb meiner lokalen Sendestunden aktuell nur eingeschränkt Sponsorings, Verkehrswetter, was auch immer Sponsorings verkaufen kann, könnten durch solche neuen zusätzlichen Strecken auch neue Einnahmepotenziale entstehen.
Das ist so ein bisschen das Ostwestfalen-Modell, ne?
Genau, das ist die Grundlage für viele Kollegen in Ostwestfalen, die da zur AMS-Gruppe in Anführungszeichen gehören, da in den letzten Jahren ja auch lokale Sendestrecken über Tag teilweise auf 12 bis 15 Stunden ausgeweitet haben und sagen, ja, wir machen das da, wo es sich wirtschaftlich trägt, weil sich diese Strecken selbst refinanzieren durch das, was ich gleichzeitig an zusätzlichen Sponsoring-Flächen gewonnen habe.
Also ich jetzt aus journalistischer Sicht, wenn ich mir das jetzt mal so vorstelle, dann habe ich jetzt einen Moderator, der drei Sendegebiete bespielt. Ich habe zwar meine lokalen Nachrichten, aber Themen sollen dann irgendwie welche sein, die alle interessieren. Zum Beispiel, das Wetter ist gerade doof. Oder so ein landesweites Thema, was auch die Menschen in Wuppertal, keine Ahnung, und sonst wo interessiert. Dann habe ich aber doch wieder die Gefahr, dass ich jetzt keinen Ansprechpartner aus Wuppertal nehmen darf, weil dann hören die anderen, oh, das ist ja gar nicht mein Lokalsender. Dann habe ich dann doch nur so überregionale Themen, die mich zwar interessieren, aber die nicht lokal sind. Ich fände das doof. Okay. Ich bin zu journalistisch.
Na, die Frage ist ja, wie gesagt, ich habe es ja eben so argumentiert zu sagen, denkt ihr jetzt eine Stunde, die jetzt bei mir zum Beispiel momentan noch eine Rahmenprogrammstunde wäre, wo halt sowieso irgendein Experte aus Bielefeld, Oberhausen, jedenfalls nicht aus Remscheid und Solingen drin vorkommt. Aus meiner Sicht kann es an vielen Stellen eher nur lokaler, regionaler werden und wir müssen einfach auch feststellen, in einem zunehmend komplexer werdenden Wettbewerbsumfeld müssen da halt auch so schön und gut die Themen sind. Aber ich muss ja auch 44 Mal, je nachdem wie viele Sendestrecken ich am Tag habe, 44 Mal 1, 2, 3 ModeratorInnen haben, die mir lokale Vormittags-, Nachmittags-, Feierabendstrecke moderieren, plus zumindest 2 gute News-Anchor für früh und spät. Das ist ein in einem Markt, und ihr seht es ja selber, wenn ihr in die Stellenbörsen guckt, müssen wir einfach auch gucken, wie kriegen wir das gestemmt. Ich habe mich die Tage noch mit jemandem von der BLR in Bayern unterhalten, die ja, naja, so eine Art bayerisches Radio NRW sind, nicht ganz vergleichbar, aber ne, da auch gewisse Mantelprogramminhalte für die bayerischen Lokalradios, aber auch für etliche andere Privatradiokunden bestreiten. Da ist es mittlerweile völlig üblich geworden, dass nach Corona ein gewisser Anteil der Mitarbeitenden gar nicht mehr in das BLR-Zentralhauptquartier zurückkommt, sondern mittlerweile auch Nachrichtenredaktionen, Nachrichtenangebote, die in ganz Deutschland zu hören sind, irgendwo in einer Privatwohnung in München entstehen, weil es halt technisch möglich ist. Also wichtig, ja, bin ich absolut d'accord zu sagen, in 44 Gebieten müssen Menschen vor Ort sein, in Sendern, in Redaktionen, als Reporter im mobilen Arbeiten, wie auch immer. Wir müssen auch da mal an die Menschen denken, die für uns arbeiten, die halt auch, zumindest auch in den jüngeren Generationen, andere Vorstellungen und Erwartungen möglicherweise auch von Arbeitsplatzgestaltung haben und denen das vielleicht auch entgegenkommt, wenn wir darüber nachdenken, wie es vielleicht auch technisch, organisatorisch alternative Arbeitsmodelle gibt.
Also du siehst hauptsächlich Chancen in diesem Strukturpapier und in der Strukturreform, die dann kommen soll.
Wenn das Versprechen eingehalten wird, das, was wir an Synergiepotenzialen nutzen, kommt dem System in seiner Weiterentwicklung zugute. Wenn es in Anführungszeichen nur dazu dient, die Ausschüttungen der Gesellschafter zu sichern oder die damit verbundenen Verlage noch ein bisschen weiter zu betanken, nein, dann ist das sicherlich nicht das Ziel, sondern wenn, müssen all diese Maßnahmen dem Ziel dienen, dem Postulat, wir wollen 44 lokale Sendegebietsmarken erhalten, lokale Sender erhalten, dem muss es dienen und dazu dienen, in Neues investieren zu können.
Aber das heißt, dass wir eigentlich am Ende wieder da sind, wo wir ganz zu Anfang waren, dass es jetzt darauf ankommen wird, wie man diese Rahmenbedingungen wirklich mit Leben füllt und dass man da möglichst viele ProgrammmacherInnen mitnimmt. Und das wäre so meine Frage an dich auch als Vertreter der ChefredakteurInnen. Meinst du, das wird gelingen oder wie kann uns das gelingen? Wie kann uns das gelingen, dass wir nicht im weiteren Fortgehen des Prozesses das erleben, was jetzt vielleicht zu Beginn systemimmanent war, nämlich dass ich nur die formal am System beteiligten Arbeitgeberseite, die ja mit Programmen nichts zu tun haben, damit beschäftigen?
Also Herr Dr. Schmidt hat ja gesagt, also mir auch gesagt, für einen Artikel, den es ja auch geben wird zu dieser Strukturreform im nächsten Heft des Journals, dass die Chefredakteure jetzt eingebunden werden sollen. Aber wie, ist noch nicht ganz klar.
Nein, weil bestimmte Dinge werden ja auch jetzt erstmal offen bleiben. Die Frage, wer könnte denn mit wem? Also um es mal ganz pragmatisch zu machen, die Wahrscheinlichkeit, dass die Ruhrgebietskollegen in, ich weiß nicht, Dortmund und Bochum demnächst ein gemeinsames Funkhaus bilden, kann man, glaube ich, schon jetzt relativ klar ausschließen.
Also, es gibt warum eigentlich? Dinge.
Dortmund zu groß, ja, genau, werden die nicht machen.
Warum also jetzt mal ohne Flachs, da hast du genau so einen Knackpunkt spontan erwischt. Dortmund ist klar, steckt ein Verlag hinter, Lensing-Wolff im Wesentlichen. Und hinter Bochum steckt Funke.
Westfunk.
Die Westfunk, genau. Da bin ich sehr zufällig quasi halb zu Hause in Bochum. So, und ich weiß, dass so gerade, wenn ich in Bochumer Norden hochgehe, dass den Menschen in Werne Lütken-Dortmund deutlich näher ist als Stiepel. So, und ich glaube, dass es tatsächlich, wenn wir über das reden, was wir ganz zu Beginn hatten, nämlich wie kriegt man mehr Geld ins System, dass man dann über Vermarktung und vielleicht auch über Kooperationen jenseits dieser alten Hüllen von Service- und Betriebsgesellschaftscluster denken muss.
Das definitiv. Also entschuldige, ich weiß bei der rein inhaltlichen Betrachtung. Ne? Ich kenne jetzt nicht die konkrete Situation in Bochum und Dortmund, aber wir haben solche Fälle, wo die Konstellation so ist wie in Bochum und Dortmund, dass wir zwei direkt aneinandergrenzende, im Ruhrgebiet ja mehrfach, zwei aneinandergrenzende Sender mit unterschiedlichen Betriebsgesellschaften drumherum haben, wo es, wenn du jetzt Werbekunde bist und zufällig in Bochum und in Dortmund deine Filialen hast, gar nicht so einfach ist, dass wenn du sagst, ich möchte jetzt gerne auf Sender A und Sender B Werbung schalten, dann ist das ein größeres Unterfangen, wenn da zwei unterschiedliche Betriebsgesellschaften mit unterschiedlichen Preislistenstrukturen etc. unterwegs sind. Das ist ein für mich sehr konkreter Punkt, wo ich zum Beispiel auch sage, da muss der Lokalfunk transparenter und einfacher auch für die Werbewirtschaft werden, dass die wirklich sagen können, egal welche BG-Servicegesellschaft, welches Cluster dahinter steckt, wenn ich gerne Sender A, B und C aus NRW hätte, weil ich in diesen drei Regionen oder Städten meine Filiale habe, dann darf der Kunde nicht dadurch abgeschreckt werden, dass man ihn mit drei unterschiedlichen Preislisten und Betriebsgesellschaftsstrukturen etc. erschlägt. Das ist eine Anforderung, da sind aber meines Wissens auch die Sales-Leute dran, das halt eben zu schaffen. Ich meinte jetzt nur, dass man jetzt eine gemeinsame Sendestrecke für Bochum und Dortmund schafft, das wird nicht nur in sportlichem Kontext, auch an anderer Stelle, also es gibt bestimmte Konstellationen, wo es natürlich rein von der Identität der Menschen her wahrscheinlich eher befremdlich wirken würde, wenn jetzt da Bochum und Dortmund, bei dem Beispiel zu bleiben, eine gemeinsame Sendestrecke machen würden, zumindest in der Zweierkonstellation. Wie weit es eine Ruhrgebietsidentität etc. gibt, da gab es in der Vergangenheit ja schon allerlei Versuche, das ist dann vielleicht nochmal ein anderes Thema.
Genau. Und dieses Vermarktungsthema ist, glaube ich, auch in diesem Punkteplan mit drinne, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also da wird ja auch was dran gefeilt. Wir sind jetzt schon weit über der Zeit, aber das ist ja auch echt ein spannendes Thema. Sicher ist jetzt auf jeden Fall, auf Basis dieser Strukturanalyse müssen jetzt alle erstmal weitermachen. Jetzt müssen erstmal alle diesen Letter of Intent, also diese Willenserklärung unterschreiben, um dann weiterzumachen. Noch was zum aktuellen Stand. Wer da nochmal reinhorchen will oder lesen will, was der BG-Verband, der VfR und die LFM zum aktuellen Stand sagen und zu den Kritikpunkten auch des DJV NRW, da steht in der nächsten Ausgabe des DJV-Journals. Das soll noch vor Weihnachten rauskommen. Ich bin sozusagen jetzt erstmal durch. Wir haben, glaube ich, ganz viele Punkte genannt, die kritikwürdig sind, aber auch viel gezeigt, was für Chancen in dem Papier sind. Jetzt geht es halt wirklich darum, das mit Leben zu füllen. Ich glaube, ich habe nichts Wesentliches vergessen oder dir noch was hinzuzufügen.
Wir könnten noch 3 Stunden weitermachen, aber ich glaube, wir haben alles, was wir heute machen konnten, haben wir gemacht. Wir werden darüber, glaube ich, noch öfter reden.
Denke ich auch.
Achso, ich dachte, wir sprechen jetzt noch über diese Funkhausmodelle. Nein, mein Scherz. Cliffhanger auf die nächste Folge.
Genau, weil Funkhausmodell hast du ja selber gesagt, das ist ja nur ein Punkt, der angesprochen worden ist von Kooperationsmodellen und wie sich das dann entwickelt. Und da werden wir mit Sicherheit auch später nochmal drüber sprechen, wenn wirklich mal ausgearbeitet ist, wie diese Punkte umgesetzt werden sollen. Dann sage ich Dankeschön, Thorsten Kabitz, Chefredakteur von Radio RSG.
Danke euch.
Und Dankeschön auch an Volkmar K., Geschäftsführer des DJV NRW.
Herzlichen Dank und einen schönen 3. Advent.
Genau, obwohl, wenn das hier läuft, dann ist der 3. Advent schon vorbei, weil das läuft am Dienstag.
Gehabt zu haben.
Okay, also das war es für diese Ausgabe des Lokalfunk-Podcasts. Die nächste Folge gibt es im März 2023. Im Januar ist die nächste Ausgabe von Ohne Block und Bleistift dran. Die Podcasts des DJV NRW mit mir, Sascha Fobbe, jeden 2. Dienstag im Monat. Das war also die letzte Podcast-Folge für dieses Jahr. Ich wünsche Ihnen allen schöne Feiertage, guten Rutsch und nur das Beste für 2023. Und das Gleiche gilt auch für dich, Volkmar, und für dich, Thorsten. Nochmal Dankeschön.
Danke dir.
Danke dir und für dich natürlich auch. Und den Wünschen schließen wir uns, glaube ich, gerne an, Thorsten.
Sehr gerne. Und ich wünsche auch, gerade nach diesem Jahr, wenn ich das noch sagen darf, ich weiß auch, was der Krieg, die Krisen, all das, auch mit unseren Kolleginnen und Kollegen, die das tagtäglich als wirklich oft schwere Nachrichten verkaufen müssen. Und ich wünsche allen Lokalfunkerinnen und Funkern da draußen, dass ihr auch die Zeit habt und findet zwischen den Jahren, all das mal ein bisschen sacken zu lassen, abzuschalten und gute Zeit im Kreise eurer Lieben zu haben.
So soll es sein.
Jawohl, schließe ich mich an. Das war's. Auf einer Welle, der Lokalfunk-Podcast des DJV NRW.